Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 107. Oder? Projekt Star. Als im Jahre 1489 Leonardo da Vinci die Skizze seiner Luftschraube in sein Skizzenbuch zeichnete, da hatte er im Prinzip den Ur-Ur-Urgroßvater eines Hubschraubers entworfen. Und hätte Leonardo das Gerät tatsächlich gebaut, wäre es nicht nur seiner Zeit weit voraus gewesen, sondern vor allem leise. Gut, es wäre auch vermutlich nie abgehoben. Aber Hubschrauber sind laut. Zwischen 85 und 100 Dezibel übrigens, je nach Modell und Entfernung. Das entspricht ungefähr einem Presslufthammer oder einer Motorsäge direkt neben unserem Ohr. Den ersten funktionierenden Hubschrauber, Focke Wulf FW61, gab es dann im Jahr 1936. Seitdem werden die Fluggeräte ständig weiterentwickelt. Und man arbeitet immer wieder daran, sie auch leiser zu machen. Das aktuell wichtigste Projekt in Sachen »Unser Heli soll leiser werden« kommt vom DLR. In Braunschweig und Göttingen arbeitet man an Projekt Star. Einer Lösung, die ein bisschen nach Science-Fiction klingt. Rotorblätter, die sich wie künstliche Muskeln bewegen können. Aber warum sind Hubschrauber eigentlich so verdammt laut? Der Projektleiter am Institut für Flugsystemtechnik, Dr. Berend Gerdes van der Wall, kennt die Gründe.
Das eine ist, wenn man in Hochgeschwindigkeit kommt, ähnlich wie ein Düsenjäger, der die Schallmauer durchbricht, dann gibt es diesen Schallknall, der beim Hubschrauber eigentlich nur im sehr schnellen Vorwärtsflug passiert, an der vorlaufenden Seite des Rotors. Da der Rotor dreht, haben wir immer eine Seite, die gegen die Fluggeschwindigkeit nach vorne geht und dort dann die sehr hohen Geschwindigkeiten an der Blattspitze erzeugt werden.
Und dann gibt es noch eine Lärmquelle.
Die sogenannten Blattspitzenwirbel. Jeder, der schon mal bei Nebel oder Regen am Flughafen gestanden hat und startende oder landende Flugzeuge beobachtet hat, der hat an den Flügelspitzen so wirbelartige Strukturen gesehen, wo dann die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sehr schnell rotiert, so eine Wirbelschleppe hinter den Flügelspitzen hinterhergezogen wird. Dasselbe passiert auch an Rotorblättern an der Blattspitze, nur dass diese Wirbel nicht nur gerade nach hinten weggehen, wie bei Flächenflugzeugen, sondern aufgrund der drehenden Flügel des Hubschrauberrotors Spiralen im Raum sind. Und die nachfolgenden Blätter, die schlagen da periodisch ganz nah dran vorbei oder auch mittendurch. Und diese impulsive Änderung der Aerodynamik an den Rotorblättern, verursacht von diesen Blattspitzenwirbeln, erzeugt dann einen sehr hochfrequenten Lärmpuls. Und da ein Blatt nach dem nächsten periodisch da durchgeht, ist das wie so ein Maschinengewehrknatter.
Wichtig zu wissen, Rotorblätter sind keine starren Körper.
Die sind von vornherein elastisch. Die beste Vorstellung von Rotorblättern ist so ein typisches Plastiklineal, das fast jeder auf dem Schreibtisch liegen hat. So ein 30 oder 50 Zentimeter Lineal aus Kunststoff. Das kann man wunderbar nach oben und unten biegen. Da hat es wenig Widerstandskraft kriegen. Man kann es auch um seine Längsachse verdrillen mit wenig Aufwand. Aber in der Horizontalen ist es sehr steif aufgrund seiner Tiefe. Und das ist sehr, sehr gut vergleichbar mit Hubschrauber-Rotorblättern.
Der Betriebszustand eines Rotorblattes im Vorwärtsflug. Das ist so ähnlich
wie ein Radfahrer auf einer geraden Straße mit Kopfsteinpflaster, wobei die Kopfsteine alle dieselbe Größe haben. Und je schneller man fährt, umso höher ist die Frequenz, die man durchgeschüttelt wird. Und dasselbe erfährt ein Rotorblatt, während der Hubschrauber vorwärts fliegt und der Rotor sich dreht. Er hat periodisch eben an der vorlaufenden Seite die Überlagerung, Drehung plus Fluggeschwindigkeit und auf der rücklaufenden Seite minus Fluggeschwindigkeit, sodass während einer Umdrehung ständig sozusagen ein Kopfsteinpflaster an Luft auf das Rotorblatt wirkt und dadurch die Schwingungen der Rotorblätter erzeugt werden, die dann im Umlauf sich als Vibrationen äußern.
Beim Versuch, Hubschrauber leiser zu machen, denkt man als allererstes an
die Bevölkerung, die von Hubschraubern überflogen wird, manchmal ja auch sehr häufig, wenn man in der Nähe von einem Krankenhaus wohnt, so wie ich. Man hat dann die verschiedenen Lärmursachen, die zum Teil sehr komplex sind und wo immer noch die besten Computerprogramme daran scheitern, ihn präzise vorhersagbar und damit auch kontrollierbar zu machen. So gesehen ist diese sehr komplexe Achse Hubschrauber-Aerodynamik der eigentliche Treiber für Experimente. Alle Experimente werden gemacht, um dann im Computer bessere Vorhersagen zu entwickeln und so auch Lärmminderungsmaßnahmen schon vor Realisierung der Hubschrauber testen zu können.
Erzählt Markus Raffel. Er ist Leiter der Abteilung Hubschrauber am Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik des DLR. Um der Sache Herr zu werden, genau dafür braucht es das Projekt STAR. Dahinter steckt
eine Fortführung von früheren Aktivitäten. Der Kernpunkt ist eigentlich, dass man das hohe Vibrationsniveau von Hubschraubern senken möchte und gleichzeitig auch den Lärm senken möchte.
Das hat man auch schon früher versucht, indem man
an der Blattwurzel die normale Steuerung des Piloten mit zusätzlichen Aktuatoren versieht und das gesamte Blatt um seine Längsachse mit höheren Frequenzen auch noch dreht, als das der Pilot bewerkstelligen kann. Und dazu wurden halt im Laufe der Zeit verschiedene Techniken erprobt. Das wurde auch im Windkanal erprobt, war auch sehr erfolgreich, aber auch sehr aufwendig. Und vor allem der mechanische Aufwand, den man dazu braucht, der ist erheblich. Auch die Zulassungsfähigkeit spielt für die Industrie und die Hersteller natürlich eine große Rolle.
So kam der Gedanke auf, bekommt man das nicht auch ohne Mechanik hin? Und zwar indem man
neu entwickelte Aktuatoren, das sind sogenannte Piezo-Materialien.
Was bitte?
Die kann man sich vorstellen als Materialien, wenn man eine elektrische Spannung anlegt, dann dehnen oder stauchen die sich, je nach Vorzeichen der Spannung, also Plus oder Minus Volt, mit relativ hoher Kraft, aber nur kleinem Weg. Und der Gedanke war dann, okay, wenn wir das ganz klein hinkriegen, so wie künstliche Muskelstränge, dann kann man das in die Haut der Rotorblätter auf Ober- und Unterseite einbauen und durch eine Wechselspannung mit der gewünschten Frequenz dann eben auch in gewünschte Torsionsschwingungen der Blätter übertragen, als ob es von der Wurzel gesteuert würde.
Aber eben ohne jede Mechanik. Strom reicht vollkommen aus. Wenn man dann
über die gesamten Oberflächen oben und unten solche Piezo-Materialien einbaut, als ob es eine auflaminierte Hülle ist, dann kann man da eben so eine Art künstlichen Muskel draufsetzen. Und diese Bewegung, vornehmlich der Drillung der Rotorblätter, Hinweis wieder, Plastiklineal, so schwierig ist das nicht zu verdrehen mit der Hand. Genauso passiert das eben mit diesen Aktuatoren, sodass man dann über eine ansonsten homogene Struktur der Rotorblätter durch Anlegen einer elektrischen Spannung eben diese Verdrillung zusätzlich erzeugen kann zu den Bewegungen, die das Blatt sowieso macht.
Das Ganze muss smart angesteuert werden. Da stellt sich als erstes die Frage,
wie muss ich das ansteuern, um den Effekt, den ich haben will, zu erreichen? Wie mit allen möglichen Reglern, auch im Auto, ich denke mal an Stabilitätsprogramme oder sowas, müssen die Regler so ausgelegt sein, dass sie nichts schlechter machen, als es vorher schon ist, sondern den gewünschten Effekt erzeugen, nämlich Stabilität des Fahrzeugs. Bei uns heißt dieses Smart, da ist auch ein Computer dahinter und natürlich Sensoren, die zum Beispiel Vibrationen am Pilotensitz messen oder irgendwo im Hubschrauber und dann daraus berechnen, in welcher Frequenz muss ich steuern, mit welcher Amplitude und mit welcher Phasenlage relativ zur Rotordrehung, um eben die Vibrationen zu minimieren und praktisch auf Null zu kriegen.
Was diese Berechnung angeht, da hat man beim Hubschrauber einen Riesenvorteil.
Der Hubschrauber ist periodisch. Und Umdrehung für Umdrehung erfährt jedes Blatt dasselbe, an derselben Stelle.
Anders als beim Auto beispielsweise.
Da ist mal eine Kurve drin, mal keine Kurve, man muss mal Fahrzeug überholen, mal nicht. Das sind alles Einzelereignisse, die man nicht vorhersehen kann. Beim Hubschrauber ist alles vorhersehbar, durch diese Periodizität. Und seine Flugsituation ändert er nicht allzu schnell. Insofern ist das eine starke Erleichterung.
Beim Einsatz im echten Leben gibt es noch mehr Themen bei der Auswahl des Materials zu beachten. Auch ganz Alltägliches zum Beispiel.
Wie sieht's aus mit Blitzschlag? Hubschrauberrotoren wie auch Flächenflugzeuge unterliegen natürlich theoretisch zumindest bei Flug in Gewittern oder so, was man natürlich tunlichst vermeidet. Aber ein Rettungshubschrauber, der muss auch bei Schlechtwetter fliegen. Da muss man sich Gedanken machen, wie sieht's aus mit Blitzschlag? Ja, kann man das überhaupt schützen dagegen? Wie sieht es aus mit der Übertragung? Ich muss ja das elektrische Signal irgendwie in die Blätter kriegen. Das heißt, ich muss es vom stehenden System Hubschrauberzelle in das drehende System übertragen.
Und das kann man
über Schleifringe machen, das kann ich induktiv machen oder wie auch immer, aber ich muss es natürlich auch schützen. Ich muss es mehrfach aufbauen, damit es redundant ist. Also wenn ein System oder ein Übertragungsweg ausfällt, dass der andere das übernimmt. All solche Sachen sind natürlich Gedanken der Serienreifmachung, aber auch der Zulassungsfähigkeit.
In der Forschung ist alles
darauf ausgelegt, okay, das ist jetzt eine neue Technologie, die eventuell in 20, 30 Jahren mal appliziert werden könnte. Was kann man damit machen? Funktioniert es überhaupt? Also diese Grundlagenuntersuchung, ist es theoretisch und praktisch überhaupt möglich? Und welchen Aufwand muss ich betreiben, um das zu tun? Und dass hinterher betriebssicher und ausfallsicher oder failsafe zu gestalten, dass es, wenn eins ausfällt, dann die anderen Blätter auch abschaltet. All solche Sachen, das ist dann industrielle Serienreifmachung, die, ich sag mal, jenseits der Aufgaben des DLR dann liegen.
Nicht nur auf die Lärmentwicklung lässt sich Einfluss nehmen. Auch die
Einsatzfähigkeit des Hubschraubers, sprich die Flugenveloppe nennen wir das, sprich die maximal mögliche Fluggeschwindigkeit oder die größte Flughöhe, ebenfalls zu beeinflussen und zum Beispiel mit derselben Antriebsleistung 10% schneller zu fliegen. Nur weil wir die Auftriebsverteilung in der Rotorebene glatter machen können, anstelle dieses virtuell vorstellungsmäßigen Kopfsteinpflasters mit den ganzen Wellen, die da drinnen sind. Wenn man das schafft, die auszubügeln, kann man mit der verbliebenen Leistung halt mehr Nutzen machen, schneller fliegen, höher fliegen, größere Lastvielfache im Kurvenflug erreichen, also höhere Beschleunigungen im Manöverflug erreichen. Und wenn in solchen Situationen, wo man die klassische Flugenveloppe überschreitet, das System ausfällt, dann ist er natürlich plötzlich jenseits seiner eigentlichen Fähigkeiten.
Klar, man arbeitet an der Leistung und am Lärm. Aber die Dinger könnten auch ein bisschen gemütlicher sein, oder? Wenn wir ehrlich sind.
Die Vibrationen spielen hier natürlich eine große Rolle ein und ein Hubschrauber hat aufgrund seiner Konstruktion mit, ich sag mal, relativ wenig Rotorblättern am Rotor ein relativ hohes Vibrationsniveau, überhaupt nicht vergleichbar mit Flächenflugzeugen. Man möchte da natürlich gerne hinkommen, dass sie so komfortabel sind. Man arbeitet gegenwärtig in Hubschraubern mit Schwingungstilgern in der Zelle, die natürlich wieder Masse mit sich bringen und manche Hubschrauber haben bis zu 5, manchmal sogar 10% der Konstruktionsmasse Schwingungstilger an Bord, die auf die Vibrationfrequenzen abgestimmt sind und dann natürlich Nutzmasse klauen, die man beim Großhubschrauber von 8 Tonnen, wenn da, was weiß ich, 150 Kilo an Schwingungstilgern drin sind, das sind 2 Personen, die man sonst mitnehmen könnte. Das macht natürlich einen großen Unterschied.
Die Quelle dieser Vibration ist der Hauptrotor.
Je mehr Blätter der hat, umso mehr verschiebt sich die Vibrationsfrequenz nach oben. Vibrationsfrequenz werden immer definiert durch Anzahl der Rotorblätter mal Rotordrehfrequenz. Je mehr Blätter ich habe, theoretisch unendlich viele, dann verschiebt sich die erste Vibrationsfrequenz auf unendlich, also ist nicht mehr spürbar. Das ist natürlich mechanisch nicht machbar. Man kann aber beobachten bei den Hubschrauberentwicklungen, wenn es eine neue Generation desselben Typs gibt, so alle 30 Jahre mal, sagt der Hersteller wie bei Volkswagen so, ich brauche jetzt mal statt Käfer einen Golf. Das ist ein Entwicklungszyklus von 30 Jahren gewesen. Bei Hubschraubern ist ähnlich, die Zyklen sind ein bisschen länger. Dann kommt ein neues Modell in derselben Gewichtsklasse raus und das hat in der Regel ein Blatt mehr am Rotor als der Vorgänger.
Abgesehen von technischen Veränderungen. Das Erfolgreichste, was man machen kann, um Lärm zu reduzieren, ist,
den Flugpfad so zu ändern, dass er jeweils in einem Lärmminimum liegt. Das betrifft nicht nur, dass man vermeidet, stark bevölkerte Gegenden zu überfliegen, sondern auch, dass man die Einstellwinkel der Blätter, die Flugpfade, die Sinkgeschwindigkeit, die Fluggeschwindigkeit, all solche Dinge jetzt eben lärmoptimiert einsetzt.
Eins darf man nicht vergessen. Hubschrauber haben mehr Aufgaben zu bewältigen als Flugzeuge.
Ein Flächenflugzeug muss auf der Startbahn erstmal auf Fluggeschwindigkeit kommen, auf mindestens die minimale Fluggeschwindigkeit, die nötig ist zum Fliegen, bis er seine Reisegeschwindigkeit erreicht. Ein Hubschrauber kann auch schweben im Stand. Da drehen sich halt die Rotorblätter schon mit der normalen Drehzahl, aber das reicht eben zum Fliegen und er macht sich seinen Staudruck selber sozusagen. Flächenflugzeug muss erstmal Gas geben. Und im Schwebeflug ist der Rotor eigentlich nicht sonderlich effizient, weil der Hubschrauber natürlich vorwiegend im Vorwärtsflug betrieben wird, um schnell von A nach B zu kommen, siehe Rettungshubschrauber oder VIP-Transport oder was auch immer. Aber es gibt auch Hubschrauber, die vorwiegend im Langsamflug im Lasteinsatz sind. Zum Beispiel, wenn sie Hochspannungsmasten transportieren von LKW zu der Stelle, wo der Mast dann stehen soll und dann im Langsamflug aufsetzen. Oder in Kanada zum Beispiel im Baumfällerbetrieb, da werden die Hubschrauber eingesetzt, um Bäume, die gefällt sind, mitten im Wald, wo keine Straße hinführt, die 10 Kilometer bis zum LKW auf der nächsten Straße zu transportieren über Luft. Die fliegen fast nur im Schwebeflug. Und dann haben die Rotoren, die optimiert sind für den Schwebeflug. Das heißt, die haben schon eine eingebaute Vorverdrillung der Rotorblätter, die relativ groß ist. Das ist aber untauglich im Schnellflug. Da braucht man relativ wenig Vorverdrillung.
Würde man jetzt also einen Hubschrauber für den Reiseflug optimieren wollen
und möchte ihn wirtschaftlicher haben im Schwebeflug und im Highspeed, dann würde man über diese aktive Verdrillung mit Piezo-Materialien die statische Verdrillung erhöhen für den Schwebeflug, um ihn dort effizienter zu machen. oder im Schnellstflug dann weiter entdrillen, als für einen Reiseflug nötig ist.
Getestet wird das Ganze in einem Windkanal. Dort untersucht man
sehr viele Anstellwinkel, also Sinkgeschwindigkeiten, Fluggeschwindigkeiten, Leistungsbedarf wird alles individuell und gemeinsam variiert. Dann nimmt man mit Mikrofonen die Geräuschquellen auf. Man nimmt mit optischen Methoden Geschwindigkeitsfelder auf, die dann wieder Computerprogramme zuverlässiger laufen lassen und kriegt so raus, für welche Manöver man eigentlich jetzt den höchsten Lärm zu erwarten hat. Sobald das geschehen ist, kann man eigentlich sehr schnell dem Piloten Werkzeuge an die Hand geben, die es ihm erleichtern, genau jetzt in den Korridoren, also in dem Parameterbereich zu fliegen, der lärmoptimal ist. Da gibt es dann so Brillen, die dem Piloten dann so einen Tunnel aufmachen, in dem er fliegt und den Hubschrauber dann drin hält, der besagt, dass es dann für die Bevölkerung leiser ist.
Die Berechnungen für den Windkanal sind ziemlich schwer. Warum? Das wiederum erklärt sich leicht.
Es ist einfach so, es gibt so viele Zielgrößen, dass es jetzt ein bisschen unfair von mir ist, sich eine schlechte rauszunehmen. Man denkt aber in der reinen Aerodynamik zum Beispiel, dass die einfachste Strömung ist, sagen wir mal, die Rumpfumströmung. Wenn ich also diesen Rumpf ohne jeden Rotor in den Windkanal stelle, dann müsste es doch möglich sein, den Strömungswiderstand, den man dadurch erzeugt, genau zu messen und genau zu berechnen. Aber ich hatte in diesen Projekten schon Fälle, wo man da um 100% daneben lag. Allein in der Berechnung oder beziehungsweise Messung des Widerstandes. Also in dem Fall hatte die Numerik da Schwierigkeiten.
Wiederum andere.
Sehr komplexe Sachen klappen dann erstaunlich gut. Ich würde jetzt sagen, dass man einige Prozent, wie auch immer man das genau ausdrücken will, daneben liegt und dass dies noch immer wert sind, sich zu engagieren.
Leider haben wir doch noch ein ganz klein bisschen Wasser. Für den Wein.
Es wird sicher lange Zeit in Anspruch nehmen, diese Technologie serienreif zu machen. Sicher auch zunächst nur für eingeschränkte Aufgaben, zum Beispiel nur Vibrationsreduktion oder nur Lärmreduktion. Vielleicht auch Lärmreduktion nur im Landeanflug und sonst nicht. Dann bleibt es ausgeschaltet für den Rest. Und man muss auch immer gucken, okay, wie groß ist der Aufwand und wie groß ist der Nutzen? Und für den Betreiber hinterher, wie Lufthansa oder eine Hubschrauberbetreibergesellschaft für irgendwelche Zwecke, die gucken natürlich auf die ständigen Betriebs- und Lebensdauerkosten des Hubschraubers, nicht nur die Anschaffungskosten, die können ruhig eine Million höher sein unter Umständen. Wenn ich über die Lebensdauer des gesamten Gerätes, einschließlich der Wartungen und zusätzlichen Dinge, die eventuell nötig sind, besser dran bin als mit klassischem Hubschrauber, dann ist das ein Argument. Aber da muss man erstmal hinkommen.
Aber warum dauert das so lange?
Das ist ein Prozess, der sich über Jahrzehnte deshalb hinzieht, weil die Hubschrauber so eine lange Lebensdauer haben. Wir haben hier am DLR 2 Forschungshubschrauber und der ältere der beiden ist jetzt seit mehr als 50 Jahren im Einsatz. Man ist schon fortschrittlich und entwickelt immer leisere Hubschrauber, aber die Entwicklungen dringen dann nur langsam in den Markt. Hubschrauber kosten ja viele Millionen Euro und werden so eigentlich immer am Leben erhalten, solange sie noch flugfähig sind. Die neuen Hubschrauber und insbesondere die elektrisch angetriebenen leichteren Trag- und Hubschrauber sind natürlich deutlich leiser als diese zum Beispiel alten Vietnam-Trecker, die man noch kennt. Diese Bell UH-1 war unglaublich laut im Vergleich zu dem, was heute fliegt.
Und ganz wichtig, internationale Zusammenarbeit.
Der große Windkanal, den wir im DNW in den Niederlanden haben, wo wir mit unseren Großmodellen, das muss man auch dazu sagen, wir haben 4 Meter Durchmesserrotoren als Modell, die eben skalierte, aerodynamisch skaliert und mechanisch-dynamisch skalierte Rotoren sind. Die können wir in dieser Größe nur in dem großen Windkanal in den Niederlanden betreiben, der gemeinsam vom DLR und NLR betrieben wird. Und wir müssen den bezahlen. Der kostet für unsere 2,5 Wochen Windkanalkampagne 1 Million Euro.
Da das eine Menge Geld ist,
hatten wir den Test und die Beteiligung an dieser Forschung und dem Projekt vor vielen Jahren schon international ausgeschrieben, sodass die US Army und die NASA als Team dazu kamen. Die Koreaner waren mit der KARI, das ist die französische DLR, und die Konkuk University in Seoul, die national eine hohe Stellung in dieser Hubschrauberforschung hat. Die französische Honora als unser Partnerorganisation in Frankreich, mit der wir seit vielen Jahrzehnten kooperieren, sind alle Partner in diesem Projekt und die japanische JAXA als japanische DLR ebenfalls. Und alle haben ihren Beitrag, nämlich 2 Windkanal-Messtage, bezahlt. Alle haben Simulationen betrieben, die wir gemeinsam veröffentlicht haben. Und wir haben gemeinsam den Test durchgeführt. Also vor Ort waren tatsächlich die internationalen Partner da und haben aktiv Online-Auswertungen zum Beispiel von den Drucksensoren an den Blättern gemacht oder haben Auswertung von den Mikrofondaten gemacht, haben Auswertung von den Vibrationsdaten, die gemessen wurden, gemacht, um dann die besten Situationen herauszufinden und die besten Einstellungen der aktiven Verbindungssteuerung, um eben Vibrationen zu minimieren, Lärm zu minimieren etc.
Im Nachgang ist man nun dabei,
gemeinsam Publikationen zu erzeugen und eben unsere Simulationsmodelle zu verbessern, zu validieren.
Vom Kopfsteinpflaster in der Luft bis hin zu künstlichen Muskelsträngen im Rotorblatt. Leise Hubschrauber baut man nicht über Nacht und auch nicht ohne internationale Community. Vor allem aber nicht ohne die genialen Forscherinnen und Forscher beim DLR. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.